Ich glaube, es gehört zur Resilienz, dass wir nie sicher wissen, ob wir es tatsächlich sind, sondern es bewahrheitet sich erst in dem Moment, wo es drauf ankommt.
Das sagt die Theologin Birgit Klostermeier. Und damit begrüße ich Sie zu einer halben Stunde über das Zauberwort Resilienz und zu einer geballten Portion Hoffnung. Das ist unser Thema heute den ganzen Tag im rbb24 Inforadio. Mein Name ist Ursula Voss-Henrich. Resilienz, um Krisenzeiten besser meistern zu können, diese geschmeidige, anpassungsbereite Widerstandskraft, ist es nicht auch eine Art Prinzip Hoffnung? Was bedeutet dieses Wort und kann Resilienz uns wirklich besser durch Krieg, Corona und Krisenzeiten helfen? Liane Gruß über das, was uns belastet und was dagegen hilft.
Arbeit! Arbeit! Arbeit, 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 Arbeit.
Woraus besteht Ihr Leben? Alles Arbeit?
Praktikum, 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 Praktikum.
Was machen Sie für sich, um Kraft für den Alltag zu haben?
Lebenslauf, 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 Lebenslauf.
Bleibt dafür noch Zeit?
Und dabei gut drauf.
Und was würde passieren, wenn etwas Sie komplett aus der Bahn werfen würde? Vielen Menschen ist das in den vergangenen Jahren passiert. Die Pandemie war nur ein Ereignis von vielen, die unseren Alltag aus dem Gleichgewicht gebracht, Vertrauen erschüttert und Gewissheiten in Frage gestellt haben. Menschen weltweit überstehen Krisen, Kriege, Schicksalsschläge. Oft ist uns nicht klar, wie ihnen das gelingen kann, nicht am eigenen Schicksal zu verzweifeln. Die eigene Widerstandskraft, auch Resilienz genannt, soll uns dabei helfen. Es heißt,
wer seine seelische Widerstandskraft auch nach widrigen Lebensumständen aufrechterhalten kann, gilt in der Psychologie als resilient.
Doch was ist Resilienz eigentlich und wie funktioniert sie? Das erforscht Jana Strahler. Sie ist Professorin für Sportpsychologie an der Uni Freiburg.
Früher ist Resilienz eher als so ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal verstanden worden. Diese Definition oder Einschätzung hat sich in den letzten Jahren auch durch neue Erkenntnisse deutlich geändert. Und wir gehen jetzt hier davon aus, dass Resilienz was Dynamisches ist. Das heißt, es ändert sich im Verlauf des Lebens. Vielleicht reagieren wir auf den gleichen Stressor, wenn wir den als Jugendliche erleben, ganz anders als junge Erwachsene oder ältere Erwachsene. Und Resilienz ist situationsspezifisch. Nicht jede Situation führt zu einer deutlichen Stressreaktion für uns, beziehungsweise derselbe Stressor kann bei verschiedenen Personen unterschiedliche Auswirkungen haben.
Sie haben ja gesagt, Resilienz entwickelt sich erst im Verlauf des Lebens. Wer oder was hat denn besonderen Einfluss darauf, wie resilient ich bin?
Das sind zwei unterschiedliche Annahmen, die in der Resilienzforschung, in der psychologischen Resilienzforschung bestehen. Das eine ist die Stärkungshypothese, dass wir im Verlauf unseres Lebens eben Schutzfaktoren aufbauen, die uns einfach helfen, mit Stress umzugehen. Oder die auf der anderen Seite die Abhärtungshypothese, dass wir sozusagen durch das Erleben von Stress lernen, damit umzugehen und dieses Training sozusagen auch ein bisschen unserer Stressregulationsfähigkeiten im Verlauf des Lebens sich aufbaut und angewandt werden kann.
Jetzt hoffen wir einfach mal, nicht jeder muss etwas ganz Schreckliches durchmachen, um resilient zu werden. Deswegen schauen wir mal auf die Lebensphasen. Wann wird denn der Großteil der Resilienz aufgebaut oder welche Lebensphase ist besonders prägend?
Auch eine sehr wichtige Frage. Und hier haben wir für einige sehr spannende Studien und Projekte vorliegen. Das sind vor allem Projekte, die sich wirklich mit frühkindlichem Stress schon beschäftigt haben. Beispielsweise eine der ersten Resilienzforscherinnen, Emmy Werner, die auf der hawaiianischen Insel Kauai eine ganze Geburtskohorte rekrutiert hat, also einen ganzen Jahrgang, und den über viele Jahre begleitet hat, bis in die 40er Jahre hinein. Und eben hier zeigen konnte, dass es eben vor allem also schon auch vorgeburtliche Erfahrungen sind. Das heißt Stress der Mutter bzw. psychische Störung der Mutter, dann natürlich die Umstände während der Geburt. Und dann die frühkindlichen Erfahrungen. Aber wir haben Schutzfaktoren vorliegen, die sich immer wieder zeigen. Jetzt haben wir genau das soziale Netz schon erwähnt, wichtige Bezugspersonen, wo ich einfach weiß, ich kann da hingehen, wenn ich ein Problem habe und ich bekomme da Hilfe. dann eben die positive Einstellung zum Leben, Krisen als Herausforderung verstehen. Dann zeigt sich bei resilienten Personen, dass sie auch sehr lösungsorientiert in die Problemlösung gehen. Das heißt, resiliente Personen haben einfach auch ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Lässt sich denn Resilienz trainieren?
Wir haben auf bestimmte Schutzfaktoren oder Faktoren, gerade im soziokulturellen oder die politischen Umstände oder vielleicht auch unsere genetische Ausstattung, darauf haben wir jetzt nicht wirklich Einfluss. Aber alles, was mit Verhalten zu tun hat, ist eben auch trainierbar im Sinne der sogenannten Verhaltensprävention.
Ich habe trotzdem das Gefühl, da wird der Fokus, die Verantwortung so sehr auf den Einzelnen geschoben. Wie müsste denn die Politik oder auch der Arbeitgeber, die Gesellschaft reagieren? Was müssten die tun, damit es der Gesamtheit besser geht, damit die resilienter wird?
Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch in unserer Debatte um die Trainierbarkeit von Resilienz, weil wir hier wirklich kritisch, wie Sie auch sagen, anmerken müssen, dass gerade im soziologischen und psychologischen Kontext die Verantwortung sehr stark auf den Einzelnen, die Einzelne und die Familie ausgerichtet ist. Aber wir müssen natürlich im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes auch soziokulturelle, ökologische oder ökonomische Faktoren berücksichtigen und vor allem stärker berücksichtigen.
Es gibt Studien, nach denen etwa ein Drittel der Menschen resilient ist, also Krisen gut meistert. Bei anderen Untersuchungen sind es fast zwei Drittel. Doch der Begriff Resilienz wird immer weiter gefasst. Da geht es auch um Resilienz im Alltag, um Überlastung, die vor allem Menschen trifft, die viele Baustellen gleichzeitig haben. Familien zum Beispiel.
Bis später.
Wiedersehen.
Papa Wutz fährt mit dem Auto zur Arbeit und Mama Wutz und die Kinder gehen zurück ins Haus.
Armer Papa, er muss arbeiten gehen. Du hast es gut, Mama. Du kannst den ganzen Tag zu Hause spielen.
Aber ich spiele doch nicht. Ich arbeite an meinem Computer.
Dass diese etwas klischeehaft beschriebene Kleinfamilie aus der beliebten Kinderserie Peppa Wutz aus rosa Schweinchen besteht, spielt hier keine Rolle. Dass Mama Wutz arbeitet, während die Kinder zu Hause sind, schon. So geht es seit Beginn der Corona-Pandemie vielen Familien. Immerhin gibt es kleine Fortschritte. Durch die Diskussion um eine gerechtere Aufteilung von Care-Arbeit bis hin zum 50-50-Modell. In dem kümmern sich beide Elternteile annähernd gleich viel um die Kinder. Auch das ist eine Form, Resilienz aufzubauen. In den meisten Familien tragen aber nach wie vor Frauen die Hauptlast. Und nicht selten führt dieses Hamsterrad aus Care-Arbeit, Haushalt und Job zu Überlastung. Katja aus Berlin ist 39 Jahre alt und Betriebswirtin, arbeitet in einer Marketingagentur. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann und den gemeinsamen zwei Kindern. Eins ist in der Kita, eins schon in der Schule. Katja stößt regelmäßig an ihre Grenzen und hat vor anderthalb Jahren entschieden, dass sie Unterstützung braucht.
Weil ich tatsächlich an den Punkt gekommen war, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich zu viele Baustellen habe, dass ich Überforderung gefühlt habe und dass ich gemerkt habe, dass ich sowohl mit meinen Kindern nicht mehr gut war, als auch in meiner Beziehung permanente Unzufriedenheit sich breit gemacht hat.
An der Volkshochschule belegte Katja einen Kurs zum Thema Resilienz für Frauen bei Sabine Ei und ist anschließend zu ihr ins Coaching gegangen. Sabine Ei ist studierte Supervisorin und bietet in Berlin Mentorings und Coachings an. Während Corona ist bei vielen Menschen der Leidensdruck gestiegen, sagt sie.
Dass viele Menschen realisiert haben, dass auch Krisen von außen stattfinden können, auf die ich keinen Einfluss habe. Den Einflussbereich, den ich habe, nämlich mich gut aufzustellen, gut für mich zu sorgen, eine gewisse Resilienzfähigkeit mir anzueignen, liegt in meinem Einflussbereich.
Die Nachfrage sei groß, sagt Sabine Ei, auch wenn Coachings wie diese keine Kassenleistung sind. Der Raum, den sie zusammen mit anderen nutzt, liegt in einer gemütlichen Altbauwohnung im Prenzlauer Berg. Die Menschen, die zu ihr kommen, sollen sich wohlfühlen.
Oft kommen die ja schon aus Krisen zu mir. Und dann geht es darum, wo stehe ich gerade, wie bin ich überhaupt in die Situation gelangt. Und dann geht es im nächsten Schritt darum zu gucken, okay, das ist der Ist-Zustand, wo will ich gerne hin. Und dann erarbeiten wir uns Ressourcen und integrieren die in das Leben und den Alltag. Wir kommen erstmal an und nehmen bewusst Kontakt mit deiner Atmung auf. Atmung heißt Selbstkontakt.
Ich darf bei einem Coaching der beiden dabei sein. 90 Minuten dauert eine Sitzung.
Wie geht's dir, Katja? Check mich mal ein.
Die Kinder waren krank, die Nacht war eine Katastrophe. Das ist wirklich das Schlimmste, wenn du schon so weißt, wie schlecht man selber geschlafen hat. Also keine Resilienz da ist. Ja? Und du weißt, du musst jetzt durch diesen Tag mit diesen beiden kleinen Kindern oder das schlechte Gewissen, jetzt schon wieder nicht arbeiten gehen zu können, weil die Kinder krank sind. Ja, und das belastet natürlich. Ja.
Der Druck und Stress im Alltag sorgen dafür, dass Katja wegen Kleinigkeiten grummelig wird. Das ärgert sie, weil sie alles richtig und es allen recht machen will, auch in der Kommunikation mit ihren Kindern.
Und dafür ist halt gut, ja, daran arbeiten wir jetzt schon eine Weile, ne, da immer wieder hinzugucken, okay, wo sind meine Energiequellen und wo sind meine Energieräuber, ne? Und wir brauchen ja ein Gleichgewicht. Ne? Das musst du dir vorstellen wie beim Handy. Wenn du das benutzt, musst du es ja auch wieder aufladen.
Coachin Sabine Ay malt ein Fass auf eine Tafel. Gemeinsam füllen und leeren sie das Fass, sammeln Energiequellen und Energieräuber.
Ne? Um resilient zu sein, brauchen wir Grenzen. Damit du gar nicht in dieses 90% Bedienen von anderen kommst. Das ist ein Fass ohne Boden.
Grenzen setzen heißt bei Katja verzichten. Nicht bei jedem Bastelnachmittag freiwillig melden, das Amt der Elternsprecherin aufgeben, den Halbmarathon noch einmal verschieben und etwas an der Schlafsituation mit den beiden Kindern ändern.
Und beim nächsten Mal gucken wir, wo du stehst, gut, was sich bewährt hat und ob wir dann vielleicht noch einen Schritt weitergehen.
Sehr gerne.
Anfangs hat sich Katja jede Woche mit Coachin Sabine Ay getroffen. Mittlerweile sind es nur noch alle 5 bis 6 Wochen. Ihrem Ziel, ausgeglichener zu sein, ist sie seitdem näher gekommen.
Dass ich gefühlt so einen kleinen Handwerkskoffer an der Hand habe, wo ich weiß, wie ich damit umgehen kann, wenn es mal kritisch wird wieder.
Genug Zeit haben, um Zeit zu verschwenden. Einfach mal nichts machen, sich selbst spüren. Diesen Wunsch hat Katja in ihrem Resilienzcoaching geäußert. Doch wo verpufft unsere ganze Zeit?
Arbeit!
Mit der politischen und gesellschaftlichen Dimension des Faktors Zeit hat sich die Autorin und Journalistin Theresa Bücker auseinandergesetzt. Alle Zeit heißt ihr Buch. Darin erklärt sie, warum wir das Gefühl haben, dass unsere Zeit niemals reicht und was sich für eine neue, gerechtere Zeitkultur ändern müsste. Theresa Bücker sagt, Zeitmangel liegt nicht an unserem fehlenden Zeitmanagement.
Das ist die typische Sichtweise auf Zeit, dass wir sie nur besser managen lernen müssen. Aber das wird ganz vielen Menschen überhaupt nicht gerecht, weil die wirklich schon alles probieren, um irgendwie im Tagesverlauf mehr Zeit zu haben. Aber ganz viele Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Eltern oder pflegende Angehörige oder Menschen, die sehr viel arbeiten müssen, die haben einfach nicht genügend Zeit, um die Dinge im Tag unterzubekommen, die sie da eigentlich auch brauchen würden, die ihre seelischen und sozialen Bedürfnisse befriedigen. Und da kommt man mit Zeitmanagement keinen Schritt voran. Aber da wir eine individualistische Kultur sind, die gerne dem einzelnen Menschen Verantwortung gibt, tragen das eben auch ganz viele mit sich rum, dass sie das für sich selber verbessern können. Das ist aus meiner Sicht ein Fehlschluss, sondern Zeit ist etwas, das gesellschaftlich entsteht, das an gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen hängt. Und mehr Zeit für alle kommt durch einen wirklichen kulturellen Wandel.
Was macht denn zu wenig Zeit mit uns?
Zeitarmut hat ganz unterschiedliche Konsequenzen. Also auf individueller Ebene geht auch der Kontakt zu uns selbst verloren. Weil Zeit für sich selbst, also ganz alleine zu haben, ist zum Beispiel wichtig, um Gedanken sortieren zu können. Ein ganz anderer wichtiger Punkt sind soziale Beziehungen. Und das ist typischerweise das, wo Menschen anfangen, Zeit zu sparen, wenn sie sehr viel arbeiten müssen, dass sie aufhören, Freundinnen und Freunde zu treffen oder Zeit mit dem Partnerin, mit der Partner oder mit den Kindern zu verbringen. Und das ist aber ein Grundbedürfnis, das wir haben.
Sie haben von Menschen gesprochen, die viel arbeiten müssen, aber um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, wo bleibt denn unsere Zeit?
Wir glauben ja, dass unser Leben eigentlich in Balance sein könnte, weil ein typischer Vollzeitjob umfasst 8 Stunden, dann gibt es noch 8 Stunden Schlaf, müssten theoretisch 8 Stunden freie Zeit übrig bleiben. Das stimmt natürlich nicht, weil zum einen haben wir Pendelwege zur Arbeit, die in Deutschland auch immer länger werden und immer mehr Menschen betreffen. Und wir haben im Alltag auch unheimlich viele Pflichten, die man nicht verschieben kann. Ein plakatives Beispiel wäre jetzt die Steuererklärung, aber auch alleine sich morgens duschen und anziehen müssen, um repräsentabel zur Arbeit zu gehen, ist eine Zeit, die zur Arbeitszeit dazugehört. Und Eltern und pflegende Angehörige haben natürlich ganz viele Aufgaben rund um Kinder oder auch vielleicht die Eltern. Gerade für Eltern und Sorgeverantwortliche muss man einfach eine Zeitarmut feststellen. Und das ist ein Zustand, der über ganz viele Jahre erhalten bleibt und der nachweislich auch gesundheitsschädlich ist, sowohl körperlich als auch psychisch.
zu Ihrer Kritik gehört ja auch die Kritik an der Wochenarbeitszeit. Um wie viele Stunden müssten wir die Wochenarbeitszeit reduzieren, um zu einer gerechteren und vielleicht auch entspannteren Zeitverteilung zu kommen?
Eine gute Wochenarbeitszeit für alle, die kann man aus Arbeitszeitwünschen von Menschen ablesen, die regelmäßig erhoben werden. Und wenn man da beispielsweise Mütter befragt, dann geben die Wochenarbeitszeiten zwischen 25 und 30 Stunden an. Und wenn man auf die Gesamtarbeitszeit der Menschen in Deutschland schaut und wie unterschiedlich die Arbeitszeiten verteilt sind, dann können wir auch sagen, wenn wir da reingehen und das gerecht verteilen und alle, die arbeiten können und wollen, mit etwa 30 Stunden beschäftigen, dann würde das gesamte Arbeitsvolumen sogar steigen. Also die Idee, dass die Wirtschaft nicht mehr läuft, wenn man die Arbeitszeiten generell reduziert, das stimmt überhaupt nicht. Aber Arbeitszeiten gleichmäßiger zu verteilen, könnte eben die entlasten, die gerade viel zu viel arbeiten müssen und die in besser bezahlte Arbeit bringen, die gerade vielleicht nur einen Minijob haben.
Es geht ja auch um politische Teilhabe. Würde dieses Modell dafür sorgen, dass Menschen, die jetzt vielleicht nicht genügend Zeit haben, sich politisch mehr engagieren würden?
Ich denke, über den Zeitverlauf würde genau das passieren, weil wenn man auch wiederum da in Umfragen zum ehrenamtlichen Engagement und zum politischen Engagement reinguckt, ist der größte Grund, warum Menschen sich nicht einbringen in Parteien, in Kommunalpolitik, in den Sportverein, dass sie zu wenig Zeit haben oder sie beenden ihr Ehrenamt auch genau deswegen, weil sie neben der beruflichen Zeit oder neben der Sorgeverantwortung für Kinder und Angehörige zu wenig Zeit haben, das zu machen.
Zeit darf kein Luxus sein, sagt die Journalistin und Autorin Theresa Bücker und fordert einen neuen politischen Umgang mit der wöchentlichen Arbeitszeit. Das heißt auch, wer sich Zeit für sich selbst und andere nehmen kann, stärkt seine Resilienz. Resilienz ist übrigens nicht nur ein Begriff, den man auf sich persönlich beziehen kann. Er wird auch für die Stadtentwicklung und das gesellschaftliche Miteinander herangezogen, als eine Art Entwicklungsfaktor. So wird immer häufiger von der urbanen und der sozialen Resilienz gesprochen. Ein ExpertInnenbeirat hat nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie ein Memorandum für das Bundesinnenministerium verfasst. Darin heißt es, dass man Städte und Gemeinden gegenüber Katastrophen und Krisen stärken möchte.
Im Vordergrund stehen dabei die Sicherheit, das Wohlergehen und die Lebensqualität der Menschen mit ihrer Verantwortung für Nachhaltigkeit und den globalen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Urbane Resilienz beschreibt dabei die Fähigkeit eines städtischen Systems und seiner Bevölkerung, bei Krisen oder Katastrophen widerstandsfähig zu reagieren und sich dabei zugleich anzupassen und sich hinsichtlich einer nachhaltigen Stadtentwicklung umzugestalten.
Ähnlich verhält es sich mit der sozialen Resilienz. Hier setzt in Berlin das Quartiersmanagement an. Dabei steht vor allem der nachbarschaftliche Zusammenhalt der Quartiere im Fokus. Insgesamt gibt es heute 32 Quartiersmanagements in Berlin. Eins davon ist im Osten Reinickendorfs am Letteplatz. Es ist dort seit 2009 aktiv und kümmert sich um ein eng abgegrenztes Gebiet, erzählt mir Quartiersmanagerin Alicia Reschke.
Der reicht vom Ritterlandweg im Süden, das ist die Grenze zum Wedding, bis zur Mittelbruchzeile im Norden und dann auch bis zum Schäfersee und der Provinzstraße im Westen und im Osten.
Nicht sehr groß, aber mit dem Vorteil, dass Veränderungen eher spürbar werden. Etwa 12.500 Einwohner wohnen im Lette-Kiez, Menschen aller Hintergründe, Herkünfte und Altersgruppen.
Wir als QM am Letteplatz sind ein Präventionsgebiet. Das heißt, hier hat man gesagt, bevor die soziale Lage sich ganz drastisch verändert im Lette-Kiez, wird ein Quartiersmanagementgebiet 2009 eingerichtet, um eben präventiv schon mal Maßnahmen ergreifen zu können.
Die Gegend ist geprägt durch Mehrfamilienhäuser, die zwischen den 30er und 60er Jahren entstanden sind, eher kleine Wohnungen. Vereinzelt gibt es Einfamilienhäuser, im Sommer ist es grün. Am Tag meines Besuchs ist es jedoch eiskalt und grau im Osten Reinickendorfs. Raus geht nur, wer wirklich muss. Am Letteplatz treffe ich einen älteren Herrn mit seinem Hund.
Ich wohne seit 52 Jahren hier.
Und er fühlt sich wohl in seinem Kiez.
Was uns lebenswert macht, ist auf jeden Fall, dass es hier noch eine halbwegs vernünftige Mischung gibt. Also so wie es in Berlin ja früher mal üblich war. Die ganz Armen und die ganz Reichen wohnen irgendwie alle zusammen.
Er bezeichnet die Gegend rund um den Letteplatz als sein Zuhause, kennt viele Menschen, die schon lange hier wohnen oder wieder hergezogen sind. Dass das Quartiersmanagement aktiv ist, hat er bemerkt.
Der wird ja sowieso viel genutzt, gerade im Sommer ist es ja extrem voll. Von den Aktivitäten her ist es auf jeden Fall wesentlich mehr geworden.
Der Letteplatz war das erste große Projekt des Quartiersmanagements. Er wurde für über 10 Jahre umgestaltet. Heute wird er auch das Wohnzimmer des Kiezes genannt, sagt Quartiersmanagerin Alicia Reschke. Vor uns liegt eine große, dreigeteilte Freifläche. Alicia spricht von drei Bändern.
Es gibt einmal das Erholungsband, das wir hier als erstes sehen, wo man eben einen großen Wiesenbereich hat, der ein bisschen wellig angelegt wurde, mit ganz viel Sitzbänken auch an der Seite, dass eben auch die ältere Generation hier einen Platz findet und dass dort ein Austausch unter den Generationen stattfindet. Dann gibt es das Spielband, was 2017 nochmal umgestaltet wurde mit neuen Klettergerüsten. Dann kommen wir zum Sportband. Den Bolzplatz gab es tatsächlich schon fast als erstes hier auf dem Letteplatz.
Der Letteplatz ist umgeben von Häusern und einer Schule. Nach Schulschluss ist er für viele Schülerinnen und Schüler Anlaufpunkt. Eine Mutter holt mit ihren Kindern Bücher aus einer bunten Telefonzelle, einer Bücherbox. Irena Georgieva, die auch beim Quartiersmanagement arbeitet, erzählt, dass viele Ehrenamtliche mithelfen, die Bücherbox zu erhalten.
Wir haben da eine Kooperation mit einer Buchhandlung hier in der Nähe und auch mit der Bibliothek, die auch regelmäßig auffüllen. Aber auch NachbarInnen bringen die Bücher, die sie vielleicht schon ausgelesen haben, wieder mit und stellen sie da rein, damit der oder die Nächste sich die dann da immer ausleihen kann.
In diesem Jahr hat sich auch ein Nachbarschaftsförderverein gegründet. Einbringen kann sich jeder in zwei Beteiligungsgremien, die einmal im Monat über größere Projekte und kleinere Aktionen beraten.
Besonders im Hinblick auf die soziale Resilienz ist auch die Nachbarschaftsarbeit ja ganz wichtig. Wenn man Strukturen schafft und Netzwerke aufbaut mit der Nachbarschaft zusammen, die sie dann auch in schwierigeren Zeiten stärkt und auf die man zurückgreifen kann, auch als Einzelperson.
Die Aufwertung des Kiezes macht manchen auch Sorgen. Manchmal heißt es hier schon, der Wedding schwappt rüber. Das heißt, wenn es zu attraktiv wird, droht Verdrängung. Doch das Gebiet um den Letteplatz ist seit 2018 Milieuschutzgebiet, damals das erste in Reinickendorf. Damit soll die Bewohnerstruktur geschützt werden. Soziale Resilienz durch eine starke Nachbarschaft. Im Lettekiez im Osten von Berlin-Reinickendorf scheint das zu funktionieren. Für viele Menschen spielt auch der Glaube eine Rolle dabei, gestärkter durchs Leben zu gehen. Nicht nur der religiöse Glaube, sondern auch Rituale wie die Yoga-Einheit am Morgen. Mit Resilienz durch Religion oder Spiritualität beschäftigt sich die Theologin Birgit Klostermeier.
Beim Christlichen, denke ich, ist es ganz klar auch die Fokussierung auf ein bestimmtes Gottesbild, aber auch auf eine Wirkung Gottes, die damit verbunden ist, also eine Vorstellung von der Wirkung Gottes.
Doch dieser Glaube kann durch eine Krise, eine schwere Krankheit oder einen Schicksalsschlag erschüttert werden. Warum lässt Gott so etwas zu? Glaube kann dabei helfen, Paradoxien, Widersprüche auszuhalten, sagt die Theologin, und dabei, trotz der eigenen Verwundbarkeit, weiterzumachen.
Helfen tun im Glauben sicher Texte, Erfahrung von Menschen, die das alles schon erlebt haben. Da sind also in der christlichen Religion, die Bibel ist voll solcher Texte, die Psalmen. Das kann aber auch ein Gedicht sein, in dem sich so etwas ausdrückt. Ich kann in Praktiken darauf hin üben und mich ein wenig darin festigen, resilient zu werden. Das kann eine Form von Meditation sein, die ich mir regelmäßig vornehme, ein kleiner Hocker, ein Kissen. Das kann sein, dass ich in eine Kirche regelmäßig gehe, einfach in dem Raum bin und mich darin vergegenwärtige, auch in guten Zeiten. Also dass ich zum Beispiel auch der Dankbarkeit Raum gebe und nicht etwas für selbstverständlich nehme.
Wertschätzung anstelle von Selbstverständlichkeit. Für uns selbst, aber auch für andere und die Dinge, die uns umgeben. Die Theologin Birgit Klostermeier gibt als Beispiel ein stärkendes Lied mit auf den Weg, das vermutlich jede und jeder seit der Kindheit kennt.
Der Mond ist aufgegangen. Dieses kleine Zitat darin, er ist doch rund und schön und nur halb zu sehen. Und das ist tröstet. Es ist so ein einfacher Satz. Es tröstet so viele Menschen.
Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen. Und ist doch rund und schön.
Halb zu sehen, ja, das ist eben auch menschliche Erfahrung. Wir wissen nicht alles voneinander und wir wissen oft auch nicht alles von uns selbst. Und auch das wird uns ja in Krisen dann bewusst, auch dass wir dann manchmal auch über uns selbst erschrecken. Das kann ja auch sein, dass ich Tiefen in mir entdecke, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Und dieser kleine Vers ist doch rund und schön, ist dann auch auf den Menschen zu beziehen. Auch ich, auch du bist ganzheitlich schön.
So.
Augen sind.
Liane Gruß über Resilienz und wie man durch schwere Zeiten kommt.